Diese Folge wird präsentiert von Hiscox, dem Spezialversicherer für branchenindividuelle Haftpflichtversicherung. Im Freelancing läuft nicht immer alles nach Plan und Fehler können bei unseren Kunden schnell sehr teuer werden. Umso wichtiger ist es, im Problemfall einen starken Partner zu haben, der dir zur Seite steht. Mit Hiscox kannst du dich und dein Freelancer-Business unkompliziert absichern. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse und Risiken deiner Branche im Vordergrund, um dir einen passgenauen Schutz zu bieten. So kannst du über das Baukastensystem deine Versicherungslösung individuell nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen und direkt online abschließen. Was Hiscox hier besonders auszeichnet, ist ihr hohes Engagement im Schadensfall. So erhältst du beispielsweise eine persönliche 1:1 Betreuung von Hiscox-Juristen und wirst im Rahmen deiner Haftpflichtversicherung vor Gericht verteidigt. Unter anderem für diese speziellen Leistungen haben Hiscox-Kunden den Schadensservice mit 4,7 von 5 Punkten bewertet. Für mich waren vor allem die vielen positiven Anekdoten aus meinem beruflichen Umfeld ausschlaggebend, vor Jahren selbst Hiscox-Kunde zu werden. Alle Infos findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
In der heutigen Folge des Freelancer-Podcasts habe ich mit Cornelius Kroll gesprochen. Cornelius ist Creative Director und erst seit ein paar Monaten selbstständig. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum er in die Selbstständigkeit gegangen ist. Im Zuge der Adoption seines zweiten Kindes hat er nämlich gemerkt, dass er Job und Kinder immer schlechter unter einen Hut bekommt und das Thema Vereinbarkeit ist für ihn in den Vordergrund gerückt. Das Freelancing war für ihn die Lösung und wie er das Ganze gemacht hat, er hat sich nämlich zum Beispiel sehr, sehr gut vorbereitet. In den aktuellen Zeiten ist ja das Starten einer Selbstständigkeit auch nicht super einfach, gerade wenn man Kinder hat und Verantwortung, ist das ja ein Schritt, den man sich nicht unbedingt leicht macht. Und er ist das Ganze sehr, sehr gut angegangen, er hat es gut vorbereitet, hat den Gründerzuschuss beantragt zum Beispiel und auch das Thema Kundengewinnung hat er sehr systematisch bewältigt. Und all das erzählt er in dieser Folge. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Cornelius.
Hallo Yannick.
Schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über deine neu begonnene Selbstständigkeit. Du bist jetzt noch gar nicht lange selbstständig, ne? Wann bist du gestartet?
Offiziell tatsächlich erst im Oktober. Vorher habe ich so ganz kurz nebenbei gemacht, aber eigentlich erst seit Oktober Vollzeit.
Ah, du bist erst in Teilzeit gestartet oder wie meinst du nebenbei?
Ja, noch anders. Man darf, also ich war arbeitslos gemeldet für August und September, 2 Monate. Und da darf man aber nebenbei quasi schon ein paar Tage arbeiten. Und das habe ich gemacht als langsam allerersten Start. Und genau, dann ab Oktober Vollzeit.
Okay, ist ja praktisch, wenn du dann das schon mal so ein bisschen nebenbei...
Ja, wusste ich vorher auch nicht, dass das geht, genau.
Ja. Dann lass uns doch mal so beginnen, dass wir es wirklich chronologisch haben. Wieso bist du denn Freelancer geworden? Also gab es für dich einen speziellen Auslöser? Welche Motive sind vor allem dahinter? Das interessiert mich immer am Anfang besonders.
Ja, 2 Motive. Also ich hatte den Gedanken eigentlich schon sehr, sehr lange, weil ich ein extrem freiheitsliebender Mensch bin und das natürlich generell schlecht mit dem System angestellt sein, Hierarchien, Vorgesetzte, Chefs funktioniert und habe eigentlich immer davon geträumt, wieder das Leben zu haben, wie ich das als Student hatte, dass ich selber sage, wann ich arbeite und wo ich arbeite. Hab's trotzdem nie gemacht und der wirklich finale Auslöser war einfach, dass ich Vater geworden bin und zwar zum 2. Mal. Beim ersten Kind, da hat das noch alles soweit gut funktioniert und ich habe einfach gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo das 2. Kind da war, ging es einfach gar nicht mehr und hat im Prinzip jede Woche gab es Probleme, spontane Planänderungen, Terminabsagen, Terminverschiebungen und so oft auch kranke Kinder, dass es wirklich einfach nicht mehr funktioniert hat mit dem starren Korsett des Angestelltenseins.
Ist dann auch vielleicht eine Arbeitgebersache, ne? Also ich finde es, also grundsätzlich, glaube ich, kann man schon sagen, dass der Arbeitsmarkt da diesbezüglich sehr, sehr viel Nachholbedarf hat, was diese Vereinbarkeitsthematik angeht. Und ich habe zum Beispiel auch mit den Mädels von Freemom gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine, kennst du?
Ja, die kenne ich aus dem Podcast, glaube ich, oder?
Ach so, guck mal.
Meine ich, ja genau, habe ich einmal hier gehört.
Genau, das ist so deren Thema auch und da habe ich auch viel gelernt über die Situation, weil ich habe selber ja keine Kinder und dementsprechend bin ich da nicht so involviert und habe da auch nicht so das Gefühl für. Und das ist, ja immer noch eine Sache, die viele Arbeitgeber einfach nicht richtig auf dem Schirm haben, beziehungsweise auch nicht priorisieren, für ihre Angestellten da eine vernünftige Lösung zu schaffen, die dann auch für alle Beteiligten irgendwie funktioniert, ohne dass man jetzt erwartet, ja, okay, weißt du, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, du machst mal, bleibst mal zu Hause und ich muss jetzt hier Karriere machen sozusagen. Wie hast du das erlebt?
Ja, unterschiedlich. Also ich hatte mehrere Arbeitgeber als Vater. Grundsätzlich wurde das alles, ich sag mal, immer positiv aufgenommen. Ich habe aber schon gemerkt, so nachdem ich das erste Mal in Elternzeit war, was ganz kurz war, also ich glaube, ich war ein Monat in Elternzeit, war dann auf einmal mein Kunde weg, den hatte dann jemand anders und den habe ich dann auch nicht mehr wiederbekommen. Und ja, habe dann eben auch schnell gemerkt, dass es halt auch einfach an der Branche liegt, an der Werbebranche, an der Dienstleistungsbranche, dass die Kunden eine so hohe Flexibilität und auch Geschwindigkeit erwarten, dass eben spontane Planänderungen sehr schwierig sind. Also es wurde schon auch immer versucht, irgendwie das möglich zu machen. Aber ich sag mal so, in der Werbebranche ist es eben manchmal notwendig, dass man irgendwie 60 Stunden mal arbeitet. Und wenn dann aber eben die Kinder krank zu Hause sind, geht das einfach nicht. Und das ist dann eben immer die Sache, ja, als Arbeitgeber, man kann sagen, okay, wir machen es möglich, wir buchen Freelancer oder eben, nee, es muss irgendwie gehen. Und ich habe sehr viel mit kranken Kindern, mit krankem Kind irgendwie auf der Brust gearbeitet, bei Präsentationen mit Kind auf dem Arm. Und ja, es geht so irgendwie, aber man hat doch gemerkt, eigentlich ist die Erwartung, man muss immer funktionieren und das passt einfach nicht in dieses Dienstleistersystem, in die erwartete Flexibilität rein. Gerade wenn man eben auch sagt, nee, man hat feste Termine, die man nicht einfach umlegen kann. Also ich hatte eben auch oft die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht zum Beispiel ins Büro kommen, weil sonst hätte ich ein unbetreutes Kind zu Hause. Also das ist wirklich nicht möglich. Und da war das Verständnis manchmal da, manchmal aber eben auch nicht.
Würdest du dann sagen, ich hatte das so ein bisschen rausgehört, dass du sagst, das ist so die Werbebranche auch, aber oder würdest du eher sagen, das ist auch eine Arbeitgebersache, also dass das schon gehen würde, wenn das in der Firma priorisiert werden würde und da mehr für getan werden würde?
Also ich glaube, es ist schon immer noch ein deutschlandweites Problem, das jetzt gar nicht nur die Werbebranche betrifft, weil ich habe ja viele Freunde und Freundinnen, die alle jetzt Kinder bekommen haben in den letzten Jahren und es gab mehrere Fälle, wo gerade Frauen direkt nach der Rückkehr in die Elternzeit gefeuert wurden, teilweise von sozialen Unternehmen, von Stiftungen, von Unternehmen, wo man sowas gar nicht erwarten würde. Und eben auch den klassischen Fall, dass man nach der Rückkehr eben keine gleichwertige Position bekommen hat, dass der eigentliche Job weg war, dass man andere Sachen machen sollte, Sachen, die man vielleicht gar nicht machen will oder machen kann. Und ich glaube, das ist einfach immer noch ein Riesenproblem. Und auch das Thema Vätermonate, was schon ein böses Wort an sich ist, irgendwie als Mann zu nehmen. Also ich habe erlebt, dass es weiterhin gar kein Verständnis dafür gibt, wenn Männer mehr als die Vätermonate, diese 2 Monate in Elternzeit gehen wollen. Und da eben auch schnell eben kommt, ja, warum, das kann ja die Frau machen. Und die Erwartung schon da ist, dass man, wenn dann aber nur maximal 1 Monat raus ist und so schnell wie möglich wieder da sein muss.
Also wie so oft auch ein kultureller Wandel, der da wahrscheinlich noch stattfinden muss. Und ich weiß halt immer nicht so, ist es eine Kultursache? Also an sich ist es ja bei den meisten von uns angekommen, dass das diese klassischen Geschlechterverteilung, wie wir sie irgendwie aus älteren Tagen kennen, jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ich frage mich dann immer, wird da sich einfach auf der Trägheit des Systems so ein bisschen ausgeruht und gesagt, ja, bis das aber bei uns jetzt hier so in den Konzernen und in den Firmen so auch 100%ig angekommen ist und wir das auch so umsetzen können, da dauert's noch. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen auch die Bequemlichkeit der Arbeitgeber dann, ne? Dass man sich sagt, ja, weißt du was, von dir erwarten wir es jetzt und kannst dich ja woanders bewerben, aber da wird es wahrscheinlich auch so sein.
Ja, das ist auf jeden Fall eine kulturelle Frage. Also ich bin ein sehr, ich sag mal, weltbürgerlicher Mensch. Ich
Ja.
habe Freunde auf der ganzen Welt und spreche viele Sprachen und reise ganz viel. Und dadurch habe ich eben sehr guten Einblick auch in andere Länder. Und ich bin mit einem Spanier verheiratet, bin also sehr oft in Spanien. Und da ist das halt überhaupt kein Thema. Also in Spanien ist es schon immer selbstverständlich, dass Männer und Frauen beide arbeiten gehen und beide auch nach einer Geburt schnell wieder arbeiten. Und da wird die Elternzeit eben aufgeteilt. Und da sehe ich vor allen Dingen den Unwillen der deutschen Politik. Man könnte eben einfach es gesetzlich vorgeben, dass beide Partner die gleiche Zeit und eben auch vielleicht eine geringere Zeit in Elternzeit gehen. Also es gibt ja hier auch in Deutschland, und auch das ist wieder kulturell, immer noch diesen Wert, nee, also nach einem Jahr wieder zu arbeiten, ist eigentlich total schlimm und man ist irgendwie eine schlechte Mutter und man soll lieber 2, 3 Jahre rausbleiben. Und das ist Kultur. Also in Spanien ist es normal, dass beide nach 4, 5 Monaten wieder arbeiten und dass man auch immer in Vollzeit arbeitet. Also diese ganze Debatte auch so mit Teilzeit, Vollzeit kenne ich aus anderen Ländern, auch aus den USA eben gar nicht.
Dieses Thema Vereinbarkeit war für dich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich gehe von Festanstellung ins Freelancing, oder gab es noch andere Gründe, wo du gesagt hast, also Freiheit war natürlich so ein bisschen der Oberpunkt, den finde ich kann man immer, das muss man fairerweise sagen, auch bei, zumindest wenn der Arbeitgeber entsprechend ist, im Angestelltenverhältnis haben, natürlich auf einem anderen, in einer anderen Weise, aber geht schon. Würdest schon sagen, das war so der ausschlaggebendere Punkt, dass du gesagt hast, mehr Vereinbarkeit.
Genau, also ich kann es mal kurz erzählen, was ist bei mir noch ein bisschen spezieller. Ich bin ja mit einem Mann verheiratet. Wir haben also keine biologischen Kinder, sondern Pflegekinder. Und das ist etwas, was einfach sehr viel mehr Belastung bringt und vor allen Dingen auch Termine. Und was die meisten Leute irgendwie sich gar nicht vorstellen können. Also Pflegekind heißt halt, man muss sich regelmäßig mit dem Jugendamt treffen. Beim Jugendamt natürlich immer vormittags während der Arbeitszeit. Dann kommt das Jugendamt regelmäßig zu Besuch, Hausbesuch. Auch das natürlich immer während der Arbeitszeit, am Nachmittag. Dann muss man sich mit Ärzten treffen öfters. Man muss Therapien machen. Man hat also einfach, ich sag mal, vielleicht dreimal so viele Pflichttermine wie jemand, der ein biologisches Kind hat. Und bei uns war es tatsächlich so, wir hatten halt erst ein Kind, das hat irgendwie noch ganz gut geklappt. Und dann buchstäblich über Nacht haben wir den Bruder bekommen. Das heißt, ohne Vorbereitung, wie das sonst ist, oder Schwangerschaft, oder man kann in Ruhe irgendwie den Arbeitgeber vorbereiten, sondern ich habe wirklich dann noch quasi als ich gerade ein paar Monate erst im neuen Job war, abends einen Anruf bekommen. Der Bruder ist jetzt auch quasi Pflegekind und wollt ihr den aufnehmen? Und dann haben wir ganz schnell nach ein paar Tagen entschieden, auf jeden Fall können wir gar nicht mit uns vereinbaren, das nicht zu tun. Dann hatten wir eben über Nacht ein zweites Kind, das auch dann kein Baby war, sondern direkt anderthalb Jahre alt. Und da ist es dann eben, die Menge an Kinderkrankentagen verdreifacht sich gefühlt. Man selber ist öfter krank. Und bei unserem ersten Sohn war es eben so, der war selten krank. Das war ein relativ gesundes Kind. Und der zweite war aber dann so jemand, der einfach jede Woche was mitgebracht hat. Ich war ultra oft krank, mein Mann sehr oft krank und auch mehr Unterstützung brauchte, noch mehr Termine hatte. Und wir haben einfach gemerkt, wie immer weiter, ich sag mal, der Akku leer wurde, immer mehr gesundheitliche Probleme dazu kamen, von Verspannungen, Schlafprobleme. Ich habe immer schlechter geschlafen, einfach wegen der sehr hohen Stressbelastung, vieler Sorgen. Und das war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr so weiterleben mit zweimal festangestellt in Führungsposition, was eben einfach viel Arbeit und viel Stress ist, plus zwei Pflegekinder und allem, was dazugehört. Wir müssen irgendwie das Arbeitsvolumen und den Stress reduzieren. Und vorher war es eben hauptsächlich durch ganz viele Hilfen, also Haushaltshilfe, mehrere Babysitter. Mhm. Und da haben wir einfach gemerkt, dieses Jahr, das System ist einfach zusammengebrochen, weil irgendwie ständig unsere Hilfen krank waren oder dann doch nicht konnten oder spontan abgesagt haben. Und irgendwann kam dann die Nachricht, ich glaube im Februar von der Kita, dass die Kita wegen so vieler Krankmeldungen der Mitarbeiter einfach komplett zumacht. Und das war der Punkt, als sie uns dann am Sonntagabend gesagt haben, und unsere Kinder waren gesund, eine ganze Woche lang ist die Kita spontan zu, es gibt keine Betreuung.
Oh shit.
Dann haben sich die Babysitter beide krank gemeldet, auch für die Woche. Und das war einfach eine Höllenwoche, weil wir eben beide ganz viel zu tun hatten und trotzdem gearbeitet haben, dass ich gesagt habe, das war's, so will ich nicht mehr weiterleben.
Ja. Ja, das ist nachvollziehbar. Also dein Mann arbeitet ja auch dann wahrscheinlich, ne? Das in Vollzeit.
Ja, und eben auch als Führungsposition, also auch mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, Wochenendarbeit, ständig Krisencalls, ist also auch jemand, der eigentlich immer auf Abruf ist und nicht einfach Feierabend machen kann.
Mhm. Okay, die Freelancing-Lösung war dann für dich eine Sache, die schon greifbar war? Hast du schon länger mit dem Gedanken gespielt oder ist das, hast du in dem Zuge des ja wachsenden Unmuts darüber oder auch dem Stress, den dieses Jonglieren mit so vielen Sachen ja mit sich bringt, dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt nach einer Alternative umgucken?
Ja, ich habe tatsächlich zuerst mich auf Festanstellungen wieder beworben, aber in Teilzeit und habe ganz schnell gemerkt, kann ich vergessen. Es ist in der Branche nach wie vor überhaupt kein Interesse an.
Es gibt keine Teilzeitstellen.
Bei Mitarbeitern. Also ja, 4-Tage-Woche, das gibt es, das hatte ich auch selber schon. Aber mit weniger Stunden oder wirklich eben klassisch Teilzeit, sowas wie eben 4-5 Stunden am Tag, habe ich einfach gemerkt, nee, ich habe immer wieder gesagt bekommen, ja, Vollzeit gerne, aber wenn nicht Vollzeit, dann kein Interesse. Und nach ein paar Monaten und auch Bewerbungen bei Unternehmen, wo ich dachte, da ist das vielleicht üblicher, habe ich eben gemerkt, ich werde so nichts finden. Wenn ich was Neues finde, dann ist es wieder Vollzeit und dann kann ich mir den Wechsel auch sparen, habe ich die gleichen Probleme. Und dann wurde Freelancing erst zur realistischen Option. Vorher habe ich immer selber mir gesagt, nee, es ist zu risikoreich, ich kann damit nicht umgehen, psychisch, immer mit der Ungewissheit und mit 2 Kindern und einer Eigentumswohnung, das ist viel zu gefährlich, was man ja auch selber immer hört und sich dann eben einredet. Und dann haben mir auch eben ganz viele Menschen gesagt, mach das auf keinen Fall. Also aktuelle Freelancer haben mir gesagt, nee, es ist gerade Katastrophe, es geht uns so schlecht. Dann haben mehrere Freelancer, die ich kenne, halt auch aufgehört. Befreundete, Bekannte haben gesagt, es ging immer irgendwie gut und jetzt haben sie seit irgendwie Monaten keine Buchungen mehr oder ganz geringe Buchungen nur noch. Und auch in der Familie kam direkt ganz viel Widerstand, dass es absolut nicht geht, irgendwie eine sichere Festanstellung aufzugeben als Vater von 2 Kindern. Und ja, ich habe aber zum Glück in den letzten Jahren gemerkt, dass grundsätzlich immer, wenn man etwas machen will, man ganz viel Gegenwind bekommt und man es trotzdem einfach machen muss und soll. Und dass es irgendwie bisher immer gut gegangen ist bei mir. Und so habe ich das dann gewagt und habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann suche ich mir wieder eine Festanstellung.
Das meiste davon ist ja wahrscheinlich auch gut gemeint, ne? Also ich denke, die wenigsten Ratschläge, die dann sagen, mach's nicht, sind dann irgendwie aus Missgunst oder so, ne? Das ist eher dann, dass die Leute schon gut meinen, gerade wenn jetzt vielleicht irgendwie von Elternseite oder so konservativer vielleicht sagt, oh, du hast Kinder, du hast eine Eigentumswohnung, musst wahrscheinlich irgendwie einen Kredit tilgen. Da ist ja eine entsprechende Fallhöhe hinter. Und dann ist die Lage ja aktuell auch nicht so ganz einfach. Waren denn die Freelancer, die dir dazu geraten haben? Weil da würde ich schon mal immer mehr drauf geben, auf solche Ratschläge von wirklichen Selbstständigen, als von Leuten, die jetzt vielleicht nie in ihrem Leben selbstständig waren. Und dann, und davon gibt's ja genug, die dann sagen, nein, Selbstständigkeit auf gar keinen Fall und waren nie nicht einen Tag in ihrem Leben selbstständig. Da denke ich immer, okay, wo kommt denn diese Erfahrung her, mit der du da jetzt sprichst? Waren das denn Leute, die in der gleichen Branche waren wie du oder war das irgendwie andere Bereiche?
Nee, genau, das waren alles Leute, die im Prinzip dasselbe machen wie ich.
Okay.
Und ich habe eben auch vorher gedacht, als Vorbereitung, ich rede jetzt mit so vielen Freelancern wie möglich,
Ja.
um eben über Akquise und Stundensätze, Tagessätze, sowas alles sehr gut Bescheid zu wissen. Also das war für mich so ein bisschen das Sicherheitsnetz, dass ich einfach gesagt habe, ich bereite mich so extrem gut vor, wie es geht. Das tue ich halt immer gerne, so Aktionismus.
Ja.
Und habe dann in dem Zuge auch einfach hier, ich glaube, 100 Folgen von diesem Podcast gehört. Ganz viel YouTube-Videos über Recht und Steuern und was weiß ich, und eben ganz viele Treffen mit Freelancern. Genau.
Das heißt, du hast es einfach dann vielleicht ein bisschen anders gemacht als die Freelancer-Kollegen, die gesagt haben, dass es bei ihnen gerade nicht so gut läuft und so, weil ich meine, das hätte mich auf jeden Fall, und ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtiger, also ich gehe ja als Selbstständiger schon Risiken ein, aber ich bin immer froh, wenn das ein bisschen kalkulierter passiert und man so ein bisschen abschätzen kann, was die das Risiko dann ist. Du hast dich offensichtlich dann aber so gut damit auseinandergesetzt, dass du gesagt hast, okay, ich bin mir der Lage bewusst. Ich weiß, dass das jetzt ein Risiko ist. Da zu bleiben, wo ich jetzt gerade bin, ist aber auch ein Risiko. Also, weil da steht ja auch, so wie du das erzählt hast, gerade deine mentale Gesundheit und auch die deiner Familie letzten Endes auf dem Spiel, wenn das so weiterläuft, ne? Wenn man da so jongliert mit der Arbeit und dem Privatleben. Und du hast dann gesagt, okay, dann ist die bessere Option das kalkulierte Risiko der Selbstständigkeit.
Ja, und ich habe auch tatsächlich gedacht, also ich habe eine andere Einschätzung gefunden als viele Freelancer, weil ich habe gesagt oder auch gesehen, also ich habe ja auch die Branche hautnah mitbekommen. Ich habe Freunde in, ich sag mal, fast allen Agenturen und ich habe von überall nur gehört, es läuft so schlecht, es läuft so schlecht, die Budgets werden zusammengekürzt, die Kunden fallen weg. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das sogar eine wirtschaftliche Chance, weil die Unternehmen alle gerade so kürzen müssen, dass sie sich gar nicht mehr die Agenturen leisten können oder wollen und vielleicht eben jetzt nur noch Freelancer anstellen wollen. Und ich habe eben auch mehrmals gemerkt, gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, also es gab einen Pitch und am Ende ist der Etat einfach an einen Freelancer oder ein Freelancer-Duo gegangen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das eben auch sogar die Zukunft, dass wir jetzt den Umbruch erleben, dass die Agenturgeschäftsmodelle einfach nicht mehr funktionieren, weil die Kunden eben das Geld einfach nicht mehr bereit sind auszugeben, den höheren Tagessatz, und dass die Zukunft vielleicht Freelancern und Freelancer-Kollektiven gehört.
Ja, spannender Gedanke. Ich vermute mal, dass es sich so ein bisschen verschiebt, ne? Also, dass sich Kunden, die sich vorher noch Agenturen leisten konnten, jetzt vielleicht eher diese genannten Freelancer-Duos oder, ne, so Kollektive leisten, dass Agenturen da schon noch, also ab einer gewissen Größe macht es einfach Sinn, wahrscheinlich eher mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Und da möchte man auch wahrscheinlich die Sicherheit, dass es so ein Inhouse-Management beim Dienstleister gibt und dass man das, klar, das kann man auch als Freelancer-Kollektiv leisten, aber ich glaube, da sind viele Auftraggeber eher konservativ und sagen, hey, da wollen wir das schon noch mit klassischen Ansprechpartnern und sonst was haben. Aber ja, das könnte durchaus sein, ist eine auf jeden Fall interessante These, dass es, die du ja für dich bisher bestätigt siehst, dann wahrscheinlich. Zumindest hatte ich so rausgehört, dass es bei dir ganz gut angelaufen ist, ne?
Ja, also was ich auf jeden Fall merke, ist, ja, die Kunden hätten am liebsten alle eine Agentur, aber viele sind eben nicht mehr bereit, das Geld dafür zu zahlen. Und dass gerade die Bereitschaft für, ich sag mal, so klassische Leistungen wie Shootings, Filmdrehs überhaupt nicht mehr da ist. Also in den letzten Jahren kam eben immer öfter, also kamen Budgets, wo man sagt, damit kann man eigentlich nur noch selber drehen mit dem Handy und es selber synchronisieren oder jetzt eben mit AI machen. Der Anspruch ist eigentlich immer noch da, aber sie haben eben die Budgets nicht. Und klar, die ganz großen irgendwie Fische, die brauchen weiter eine große Agentur, die auch riesen Etats haben, was überhaupt nicht von Einzelpersonen handelbar wäre. Aber eben gerade so die mittleren Kunden, die eben auch irgendwie Content brauchen, eigentlich immer mehr Content, weil es immer mehr Kanäle gibt, aber eben sagen, es geht auf keinen Fall, dass wir hier irgendwie 100.000 Euro für einen Filmdreh ausgeben. Ja. Das muss irgendwie selbst gemacht und mit AI gemacht sein für irgendwie 5.000 Euro. Das erlebe ich schon, dass es immer mehr wird.
Okay, das ist so eine Wechselwirkung vielleicht auch aus AI, wird immer besser und Budgets sind gerade immer weniger da, dass man sich da so ein bisschen in der Mitte trifft auch, ne? Lass uns nochmal kurz ein bisschen drüber sprechen, das Thema, wie bist du die Selbstständigkeit dann konkret angegangen? Also hast du einen Gründungszuschuss beantragt? Ich glaube, das hattest du eben im Vorgespräch einmal kurz erwähnt, ne, dass du das auch versucht hast.
Genau, ich habe mich ja, wie gesagt, extrem vorbereitet und habe dann eben auch gesagt, okay, ich werde erstmal kündigen und dann Arbeitslosengeld beantragen.
Ja.
Da kam dann von allen Seiten erstmal so, das geht nicht. Wenn du kündigst, dann kriegst du eine Sperrfrist. Aber nein, das ist nicht immer so. Mhm. Man kann nämlich beim Arbeitsamt begründen, warum man eben keine andere Wahl hatte. Und ein akzeptierter Grund ist kleine Kinder. Also wer kleine Kinder hat und sagt, es ging einfach nicht mehr, dann kriegt man eben keine Sperre.
Okay.
Dann habe ich ja da eben auch die Option rausgefunden im Gespräch mit dem Arbeitsamt, dass man dann schon nebenher arbeiten darf. Mhm. Es darf eben einfach, also man darf nicht mehr Tage arbeiten als arbeitslos sein, dann ist man nicht mehr arbeitslos. Aber wenn man eben weniger Tage arbeitet, dann geht das. Und habe dann natürlich auch den Gründerzuschuss mir durchgelesen und habe diesen Prozess gestartet, der wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Und ja, das hat, glaube ich, auch 3 Monate gedauert. Also vom Antrag schreiben, mehrere Termine vor Ort, Businessplan schreiben. Das war eine große Herausforderung, weil da muss man eben mehrere Jahre in die Zukunft Prognosen machen und ich war so wie, ich weiß gar nichts, ich habe keine Ahnung, was ich verdienen werde, aber ich soll 3 Jahre lang prognostizieren, wie es laufen wird. Ja, habe ich dann quasi einfach, ja, mir was ausgedacht, musste ich ja, um zu sagen, so könnte es laufen, so glaube ich, dass es laufen wird. Dann ja, muss man sich eine Stellungnahme holen von einer Fachstelle, die das Ganze dann eben den Businessplan durchliest, die Finanzplanung durchliest, dann nochmal Korrekturen machen, das dann zum Arbeitsamt, dann gab es wieder Korrekturen, die haben wieder gesagt, nee, da sind noch ein paar Punkte, die so nicht funktionieren würden, um den Zuschuss zu kriegen. Ich hatte Gott sei Dank da eine sehr nette Ansprechpartnerin und ja, habe dann diese ganzen Sachen weggeschickt und irgendwann dann die Nachricht bekommen, ja, kriegst du, und dann ist mir auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich dann einfach wusste, wenn ich jetzt 0 Euro verdiene, habe ich trotzdem was die ersten Monate. Und genau dafür ist er ja auch da, dass man eben diese normalerweise schwierigen ersten Monate eben eine kleine Unterstützung hat.
Du bist so grundabgesichert, ne? Und das ist echt für, also gerade wenn du eine entsprechende Fallhöhe hast, finde ich so, so wichtig, dass man da so ein bisschen das Risiko entschärft. Also mit höherer Fallhöhe so würde ich immer gucken, ist dieser Gründungszuschuss eine Option? Und ich glaube, was man auch an deinem Beispiel wieder sieht, ist, es steht und fällt oft mit den Leuten, die man da in den Beratungsstellen und so sitzen hat, ne? Also ich glaube, wenn da jemand ist, der so grundsätzlich eine, ich verstehe das alles nicht, was du hier machen willst, und eher eine negative Haltung einem gegenüber hat, dann ist das schon deutlich, deutlich schwieriger, da erfolgreich zu sein, als wenn man jemand hat, der auch sagt, okay, weißt du was, ich interessiere mich ja auch für deinen Fall, und es ist eine Sache, mit der ich kooperiere jetzt mit dir, dass das irgendwie klappt oder so. Das höre ich zumindest, ich habe ja mit einigen Leuten gesprochen, die den auch beantragt haben, und das war so ein bisschen der gemeinsame Nenner bei denen.
Ja, genau, also total richtig. Es ist halt eine Ermessensleistung, genau wie die Sperre beim Arbeitslosengeld. Und man darf sich eben nicht drauf verlassen. Und ich kenne auch Leute, die halt gesagt haben oder gedacht haben, sie kriegen auf jeden Fall den Gründerzuschuss. Ja. Und dann hat es nicht geklappt. Und ja, man muss Glück, Pech haben. Man muss es eben auch einfach gut begründen können, gut schreiben können. Ich bin halt Texter, also das Gute, so überzeugende Texte, Begründungen schreiben, ist halt für mich ein leichtes, wenn man jetzt wahrscheinlich IT-Freelancer ist, ist es da ein bisschen schwieriger. Da sollte man sich dann vielleicht Unterstützung holen.
Ja.
Aber bei mir wiederum, ich hatte dann ja bei dem Thema Finanzplanung gar keine Ahnung. Da habe ich mir dann natürlich Unterstützung geholt.
Hast du dann Gründungsberater oder Buchhalter oder wen hast du da?
Genau, also ich habe, also es gibt ja so Anbieter, die einem dabei helfen und für wenig Geld, also habe ich da eben Berater bekommen, der dann mit mir immer alles durch ist, alle Fragen beantwortet hat, auf die Sachen drauf geguckt hat, immer gesagt, das musst du ändern, das musst du ändern, das stimmt noch nicht, das ist nicht wirtschaftlich sinnvoll oder so, genau.
Ja, ist gut investiertes Geld, wenn es dann auch klappt dadurch, ne? Weil das ist ja schon echt nicht wenig Geld, was man dann in den ersten Monaten. Hast du es jetzt auf 6 Monate bekommen erstmal? Ja, ne? Das sind, glaube ich, 6 Monate.
Genau, das sind ja 2 Phasen. Phase 1 ist immer 6 Monate und das ist dann quasi wie das Arbeitslosengeld 1 ungefähr von der Höhe. Und dann kann man eine Phase 2 beantragen, die nochmal 1,5 Jahre läuft und das sind dann nur noch ein paar hundert Euro, aber immerhin halt paar hundert Euro haben oder nicht haben.
An dem Punkt sollte es ja auch irgendwie schon mal so ein Proof of Concept vielleicht für die eigene Leistung und die Selbstständigkeit geben, dass man dann das nur als Ergänzung vielleicht sieht und ja nicht als wirklich tragendes Gehalt oder so, wie jetzt vielleicht in den ersten Monaten. Lass uns mal darüber sprechen, wo denn die Kunden bei dir herkamen. Also wie bist du das angegangen? War das sehr strategisch? Lief das so ein bisschen, bei manchen Freelancern ist das so, die wissen gar nicht, wie sie davon hier im Podcast berichten sollen, weil es fast von alleine lief. Also die posten auf LinkedIn einmal, geben so ein bisschen allen Bescheid und plötzlich haben sie irgendwie 4, 5 Aufträge für die nächsten 6 Monate. Wie war das bei dir?
Ja, auch da war ich wieder sehr aktionistisch und habe einfach alles gemacht, was man machen kann. Also ich habe mich bei allen Online-Portalen angemeldet, wo Freelancer und Auftraggeber aufeinandertreffen, da Profile erstellt, Mappen erstellt, Preise festgelegt und dann kann man ja auf diesen Plattformen eben auch aktiv sich bewerben und habe eben wirklich von morgens bis abends hier, ich sag mal, alle 10 Minuten auf aktualisieren beim Browser geklickt und dann geguckt, okay, gibt's neue Jobs, mich sofort drauf beworben. Das war ein totaler Flop, also von dem gesamten Online-Portal-Business habe ich am Ende 2 Jobs bekommen. Das waren beides Minijobs, die quasi genau das Geld wieder reingeholt haben, das ich vorher zahlen musste für diese Online-Plattformen, die ja eben hoffentlich kostenlos sind. Ja, da hatte ich tatsächlich mehr Hoffnung, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn es in Deutschland nicht so gut läuft, international läuft es ja teilweise viel besser. Ich bin international, ich spreche viele Sprachen, aber die Konkurrenz ist eben auch extrem, weil es ist die ganze Welt. Und oft entscheidet da eben rein der Preis und da ist einfach das deutsche Preisniveau nicht konkurrenzfähig mit anderen Ländern, die eben auch genauso gut die Aufgaben machen können.
Ja.
Ja, dann habe ich LinkedIn aktiv angefangen, hatte ich zwar eh schon, aber habe dann wirklich gesagt, okay, mit Redaktionsplan und mehrmals die Woche posten und Shootings machen. Ich poste jetzt eben die ganze Zeit, was ich mache, welche Leistungen, welche Angebote, wie ich helfen kann. Beispiel-Cases und da kamen auch genau 0 Anfragen bis heute. ja, und dann habe ich ganz viel eben das Netzwerk angeschrieben, über LinkedIn, per E-Mail, per WhatsApp. Ja, und da sind dann auch wirklich die Kunden gekommen. Also alles eigentlich, was ich jetzt habe, ist aus dem Netzwerk und das sind fast immer ehemalige Kollegen und Kolleginnen und ich habe eben einfach den Vorteil, ich bin, seit ich 16 bin in der Branche, da hatte ich meinen ersten Agenturjob, hatte jetzt, glaube ich, habe während des Studiums immer an Agenturen gearbeitet und habe jetzt, glaube ich, 7 Agenturen als Arbeitgeber gehabt und alle diese Leute, mit denen ich irgendwann mal zusammengearbeitet habe, die haben sich über Deutschland verteilt, über die Agentur, aber auch Kundenseite. Und sehr viele sitzen jetzt auch mittlerweile, weil ich genau so dieses Alter habe, 37, wo die alle in Führungspositionen kommen, sitzen halt irgendwo als Marketingchefs und Verantwortliche. Ja, und da kam eben tatsächlich auf meine E-Mails mehrere Projekte, aber eben auch Leute, die dann bei LinkedIn gesehen haben, okay, Cornelius ist jetzt Freelancer und haben dann an mich gedacht. Und die dritte Quelle ist tatsächlich eine überraschende, aber ich habe von vielen anderen Freelancern auch Aufträge bekommen. So, ich habe ja erzählt, ich kannte viele, kenne viele und viele haben aber ja aufgegeben. Und mehrere Freelancer haben mir quasi so ein bisschen ihre Kunden vererbt und haben gesagt, so, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Ich sage jetzt allen meinen Kunden, dass du aber gerne übernimmst und dass ich dich empfehlen kann. Da kamen jetzt einige Anfragen und auch Freelancer, die einfach sagen, ich habe mehr Aufträge, als ich machen kann. Und immer wenn ich zu viel habe, dann wende ich die Kunden, leite ich die an dich weiter.
Das deckt sich sehr mit dem, was ich mir schon gedacht habe, wie es bei dir zu der Auftrags- oder der Auslastung, die du jetzt hast, kommt. Weil du hast ja eingangs gesagt, viele Freelancer haben berichtet bei dir, ah, mach's nicht, es ist jetzt gerade total schwierig und sowas. Und damit haben sie halt durchaus recht, von dem Standpunkt aus, von dem sie wahrscheinlich akquirieren. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Freelancer vor allem über Plattformen oder wie du jetzt sagtest, LinkedIn und so weiter akquirieren und vielleicht weniger aus dem persönlichen Netzwerk schöpfen oder dass vielleicht schon in dem Punkt etwas ausgeschöpft ist, dass man da vielleicht dann jetzt gerade weniger über Bestandskunden oder bestehende Kontakte gehen kann. Ich glaube, das große Problem, was wir gerade haben, ist, dass die das Angebot deutlich reduziert ist bei leicht gestiegenem Freelancer Angebot sozusagen, ne? Also oder Nachfrage, wenn man es so nennen möchte. Wir haben halt viele Freelancer, die nach Aufträgen suchen, aber im Vergleich nicht so viele Aufträge, die neu reinkommen. Und der Konkurrenzdruck für den einzelnen Freelancer auf einen Job zu kommen, ist halt sehr, sehr viel größer geworden, was dazu führt, dass auf den Marktplätzen, wo es wirklich einen Direktvergleich gibt, also den einschlägigen Portalen, wo du dich ja auch beworben hast und auch geguckt hast, das eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung gerade ist, ne? Also da jetzt Aufträge zu akquirieren, ist echt schwer. Und ja, wolltest du was dazu sagen vielleicht, bevor ich jetzt hier...
Ja, genau. Und das ist der eine Punkt. Also Angebot und Nachfrage stimmen gerade nicht. Hm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass gerade jetzt die Branche durch einen wirklich epochalen Wandel geht und gehen wird durch AI. Also ich habe das sehr schnell so zu meinem Steckenpferd gemacht und da auch immer agenturintern sehr viel mich bemüht, irgendwie immer auf up-to-date zu sein und habe halt mich auch viel mit Prognosen von Zukunftsforschern aus der Wirtschaft auch beschäftigt. Und da wurde ja auch schon immer gesagt, es werden sehr viele Jobs wegfallen. Und ich erlebe jetzt schon und höre das eben auch von anderen Freelancern, dass ihre Jobs eben wegfallen, weil man das jetzt eben ganz schnell einfach selber machen kann mit AI. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich sag mal so einfache Texte, wenn es jetzt eben nicht irgendwie um die Meister-Headline oder was sehr Kompliziertes geht, sondern wirklich dieses Brot- und Butter-Content-Erstellung, SEO-Texte, sowas kann die AI eben jetzt wirklich 1:1 übernehmen. Und da höre ich eben von einigen Freelancern, die bisher solche Sachen gemacht haben, dass die im Prinzip ersetzt wurden. Und das ist nochmal so der Unterschied, wo sich jetzt vielleicht auch die Branche teilt, dass eben es Freelancer gibt, deren Tätigkeit man einfach nicht mehr braucht. Zum Beispiel ja auch Übersetzer. Sieht ja sehr kritisch aus, weil die AI einfach fantastisch ist im Übersetzen. Und ich habe eben das Glück, dass ich Dinge tue, die die AI noch nicht kann oder vor allen Dingen auch mit der AI Dinge tue, die die Kunden wiederum selber nicht können, weil es eben nicht reicht, irgendwie kurz was bei ChatGPT reinzuschreiben, sondern eben auch sowas wie Videoerstellung mit AI, Tonaufnahmen mit AI, wo die Kunden eben noch Expertise brauchen und hoffentlich weiter brauchen werden. Und hauptsächlich mache ich halt Ideen, also Kampagnenideen, Social Media Ideen. Und da ist eben die AI auch weiterhin keine Konkurrenz. Die kann eben nur 0815, aber die kann nicht wirklich kreativ bisher sich Ideen ausdenken. Deswegen bin ich da halt noch sehr gefragt. Aber eben, wenn es um dieses reine handwerkliche Texten geht oder eben auch Bilder erstellen, dann wird es schon eben ein bisschen kritisch.
Ja, ich bin mir mal unsicher, wie weit dieser Faktor des, also der immer besser werdenden AI jetzt gerade schon greift für die aktuelle Marktsituation. Also wie viel davon ist wirklich, also warum ist die Lage so schlecht, wie sie ist? Ist davon so viel AI verschuldet oder ist es doch einfach die ganz allgemeine Wirtschaftslage, in der wir uns halt gerade auch ja weltweit befinden? Sicherlich wird das seinen Anteil haben und seine Rolle spielen, aber ich glaube wahrscheinlich, wenn du das jetzt bereinigen würdest, diese Zahlen von diesem AI-Faktor, würdest du da jetzt nicht so einen großen Unterschied noch. Also ich sage überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob du die Folgen gehört hast mit meinen Thesen zu AI. Ich glaube, da bin ich schon auch auf der in Anführungsstrichen radikaleren Seite, dass ich sage, das ist schon was, womit man jetzt rechnen muss in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, jetzt gerade ist es noch wahrscheinlich, außer so Bereiche, wie du sagst, ne, Übersetzungen, ich glaube, die sind gerade wirklich sehr, sehr, also je mehr diese Technologien jetzt auch produktiv eingesetzt werden und es auch da so eine Art Proof of Concept bei den Auftraggebern gibt, dass sie merken, oh, guck mal, wir können sowas hier live einsetzen, es gibt Echtzeitübersetzung, es wird sogar mit der eigenen Stimme nachsynchronisiert, desto weniger wird sicherlich in den nächsten Monaten da das Auftragsvolumen für Übersetzer sein.
Ja, und das Zweite neben Übersetzern, was ich auch krass gemerkt habe, sind Synchronsprecher, dass da einfach bei den Kunden nicht mehr die Bereitschaft da ist, die vermeintlich hohen Kosten zu zahlen und die Kosten für Nutzungsrechte und verschiedene Abformate. Und dass da wirklich immer öfter jetzt AI-Stimmen zum Einsatz kommen, gerade auch für diese vielen kleinen Sachen, wo man vorher vielleicht einen Synchronsprecher angerufen hat, kannst du mal schnell für einen Pitch hier einen Spot irgendwie einsprechen.
Care-Videos.
Ne? Und das genau, Manifeste, sowas, alles, das ist auch eine Branche, glaube ich, wo der Wandel jetzt sehr schnell vonstatten geht. Und ich hatte auch schon die ersten Projekte, wo eben wirklich AI-Stimmen dann die Sprecher waren.
Ja, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben für das erste Szenario, das wir gemacht haben bei Odyssey, also dem Online-Escape-Room Tool oder Projekt, was ich nebenbei noch betreibe, haben wir Sprecher beauftragt und die Kosten dafür waren proportional relativ hoch, wenn man es jetzt im Gesamt in der Marge dann sozusagen betrachtet. Und dann wurden diese 11 Labs und AI-Sachen immer besser. Und dann haben wir einfach aus rein wirtschaftlichen Gründen da für diese Option votiert. Das wird, also ne, wenn es jetzt eine rein ideologische Sache wäre, würde ich sagen, ey, ich will lieber mit Menschen zusammenarbeiten. Aber wenn ich entscheide für ein Projekt, das ja auch wirtschaftlich getrieben ist, was nehmen wir jetzt? Und das Endergebnis ist ausreichend, dann ist natürlich, und so werden sich wahrscheinlich ganz viele Auftraggeber denken, okay, wir arbeiten eher, vor allem, wie du sagst, die Nutzungsrechte, das ist eine Sache, da ist es sofort geklärt. Was man, glaube ich, als Freelancer jetzt, und ich meine, mich betrifft das genauso, ne? Ich muss jetzt nicht, es ist nicht nur so, dass andere Branchen oder ich andere Branchen von AI ersetzt sehe, sondern meine eigene genauso. Als Frontend-Entwickler wird diese Technologie von Screenshot zu fertigem Frontend, das wird immer besser und ich sehe mich da in den nächsten Jahren nicht mehr allzu viel, zumindest in den klassischen Auftragssituationen, wo man jetzt einfach mal eine Firmenpräsenz umsetzt oder so, reißen. Was man machen muss, ist halt sich nach Alternativen umsehen innerhalb dieses AI-Kosmos. Ne? Also 11 Labs beispielsweise bietet Sprechern die Möglichkeit an, ihre Stimme zu digitalisieren und dann die Nutzung dieser Stimme mit diesem Text-to-Speech-Tool eine Art Nutzungsgebühr für zu bekommen. Ist natürlich nicht im Verhältnis, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie gut reden und sagen, das ist so ein bisschen diese Spotify-Musikindustrie-Kiste, ne? Dass man, dass Artists dann vielleicht nicht mehr direkt Alben verkaufen, sondern dass die Leute das über Streaming-Dienste dann so lizenzieren. Aber die Alternative ist halt nichts machen oder dann zu merken, dass gar nichts mehr da ist. Es ist leider so, dass Technologie, wenn die besser wird, irgendwann uns den Rang abläuft in jedem Bereich. Der Einzelhandel war davon betroffen, jetzt sind wir es vielleicht in Digitalberufen und so. Das ist leider der Wandel.
Ja, und ich denke, da ist eben die beste Absicherung, gerade als Freelancer eben Experte für genau diese Technologien zu sein. Und das Thema AI-Videoerstellung ist ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich denke, wenn das richtig gut wird, da muss man, dann braucht man trotzdem als Kunde eben immer Experten, weil das ist eben ja nicht damit getan, mal schnell einen Befehl zu geben, sondern da muss man wirklich, ich sag mal, Drehbücher schreiben können, Szenenbeschreibungen, und dafür braucht man dann eben auch wieder Kreative, aber eben Leute, die jetzt sagen, und ich habe das schon erlebt bei Kolleginnen, die halt sagen, boah, ich habe keine Lust, ich will mich damit gar nicht beschäftigen und jetzt Prompts lernen. Und dasselbe hatte ich vor 10 Jahren, dass ich Kolleginnen hatte, die gesagt haben, nee, Social Media, da fange ich gar nicht erst mit an. Das ist natürlich immer brandgefährlich, wenn man einfach Angst hat vor neuen Technologien und dann stehen bleibt auf einer technologischen Stufe und die irgendwann ersetzt ist. Das ist gefährlich. Und deswegen versuche ich eben wirklich alles immer sofort zu lernen, was neu rauskommt.
Ich verstehe jeden, der darüber traurig ist, über die Entwicklung, und der das doof findet, aber es nützt halt nichts. Also was nützt es uns, uns darüber aufzuregen und zu sagen, oh, es ist alles so und es ist kein Handwerk mehr und so weiter. Die Entwicklung kommt trotzdem, und das war auch, das ist mit jeder Entwicklung so gewesen. Da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass man jetzt nicht mehr in Kutschen fährt, sondern mit Autos und so weiter. Es gibt immer jemand, der der alten Technologie nachtrauert und vielleicht auch zu Recht in vielen Bereichen. Aber was nützt es uns? Wir müssen ja am Ende des Tages trotzdem irgendwie eine Lösung finden, wie wir in diesem System, wie wir es jetzt gerade haben, weiter existieren können. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit den Alternativen auseinanderzusetzen oder halt irgendeinen Weg zu finden, wie wir weiterhin relevant bleiben. Und ich meine, AI kann aktuell nicht alles, und es gibt immer noch ganz viele Bereiche, die davon verschont bleiben über die nächsten absehbaren Jahre. Vielleicht umschulen, vielleicht da in andere Bereiche gucken. Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Faktor, den ich, also finde ich sehr spannend, dass du davon schon berichtest, was du in den wenigen Monaten, die du jetzt selbstständig bist, schon erlebt hast damit. Eine andere Sache, auf die ich eben noch hinaus wollte, ist, ich glaube, bei dir ist jetzt ein Faktor, dass du gut ausgelastet bist, dass du ein gutes Netzwerk hast. Und in diesem Netzwerk ist halt das Schöne, dass der Konkurrenzdruck sehr viel geringer ist, weil Auftrag, entweder niemals wird dieser Auftrag an eine breite Masse ausgespielt, wo du dich jetzt mit ganz vielen anderen messen müsstest, oder du bist halt einfach von der, du hast so viel Credit schon bei diesen Personen vorher, weil sie dich kennen, weil sie mit dir schon mal gearbeitet haben, weil du einfach eine persönliche Beziehung zu diesen Leuten hast, dass du den Auftrag, dass du viel mehr herausstichst gegenüber anderen Dienstleistern, die da auch Angebote für denselben Auftrag machen würden, ne?
Genau, also ich glaube, das ist eben die beste Werbung, die man haben kann, ist, dass man mal zusammengearbeitet hat, weil meine Auftraggeber wissen eben, was sie kriegen. Die kennen meine Arbeiten, Arbeitsweisen, den persönlichen Umgang. Und das ist einfach unschätzbar. Und ja, ich habe auch da wieder so zum Thema nicht auf die Leute hören. Es gab immer auch viele kritische Stimmen, die mir gesagt haben, du kannst doch nicht den Job wechseln, weil ich ja eben ein paar Mal auch die Agentur gewechselt habe, oder du kannst doch nicht schon wieder wechseln. Für mich hat sich das bezahlt gemacht, weil ich sagen kann, dadurch, dass ich in so vielen Agenturen war, habe ich einfach viel mehr Leute kennengelernt, als wenn ich jetzt 10 Jahre in einer 10-Mann-Agentur gewesen wäre. Ich war auch in großen Agenturen, wo man eben 200 Kollegen hat. Und ja, die hat man nicht alle gekannt, aber zumindest mal hat man sich in der Kaffeemaschine mal getroffen. Und genau solche Leute, mit denen ich mal einmal 5 Minuten geredet habe auf dem Flur, die buchen mich jetzt, die sich trotzdem irgendwie erinnern. Und es ist halt immer auch einfach, fühlt es sich für die Kunden sicherer an, wenn sie einen zumindest irgendwie kennen. Dann wissen sie halt schon mal, okay, das ist jemand, dem man mehr vertrauen kann als einer komplett fremden Person.
Auf jeden Fall, das ist der große Faktor, den man da nicht unterschätzen darf, ne? Dass man schon Fuß in der Tür irgendwo hat, ist auch einfach aus Kundensicht eine Komfortentscheidung. Ich beauftrage lieber jemanden, wo ich weiß, wie ich grob die Persönlichkeit, die Auftrags-, die Arbeitsweise kenne, als jemand wirklich völlig Fremden, wo ich erstmal so Onboarding-Calls führen muss, die Person kommt über eine Plattform, ich habe nie mit der gearbeitet, ich kann mir im Prinzip nur die Arbeit und das Portfolio anschauen, aber sonst habe ich da keinen Bezug zu. Insofern hast du da einen Tipp, also dein Netzwerk, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt vor allem aus vergangenen Arbeitsverhältnissen und dass man einfach da schon oft Kontakt hatte, aber vielleicht jemand, der noch nicht so eine große Historie auch an Arbeitgebern hat oder auch Kontakten aus der Arbeitswelt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann man sein Netzwerk sehr gut erweitern? Das würdest du Leuten empfehlen?
Tatsächlich Branchenevents. mag ich gar nicht. Also das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich muss als Freelancer jetzt zu irgendwelchen Stammtischen oder Kreativworkshops gehen. Und das war dann wirklich auch so. Also ich bin zu einem Kreativ-Event gegangen, wo man einfach ein bisschen zusammen gebrainstormt hat und habe aber einfach sofort da wieder 5 neue Leute kennengelernt, einen potenziellen Auftraggeber und ja, einfach eben beim Schwätzen in den Pausen. Und ja, ansonsten würde ich eben sagen, auch einfach ein aktives Sozialleben haben. Ich habe eben auch, ja, viele Leute aus der Werbebranche, aber ich habe auch viele Freunde aus anderen Branchen und da kommt immer mal wieder, ach, du machst jetzt Websites, du machst Social Media, du schreibst Texte. Gut zu wissen, wenn wir mal was Neues machen müssen. Und da habe ich wirklich Kontakte in alle möglichen Branchen. Also es hilft auch immer einfach, wenn man nicht so in seiner einen Bubble ist, sondern eben mal, also ich kenne Leute aus Versicherungen, von Banken, von Einzelhandelsunternehmen, Lebensmittelkonzernen bis hin zu Stiftungen, Bildungsinstituten. Und irgendwo gibt's immer Aufträge und ich habe das auch sehr aktiv halt bei jedem dann Glas Wein oder Abendessen oder auf Partys, auf Geburtstagen, auf Kindergeburtstagen so sogar erzählt. Und selbst auf dem Kindergeburtstag kam sofort jemand in Spanien dann, der sagte, ja, ich bin ja hier aus dem Marketing von der Hotelbranche, ich brauche ständig jemanden, der deutsche Texte verfassen kann für spanische Hotels. Und so kam dann auch wieder ein Kontakt. Also man muss wirklich aktiv werben. Oder da geht kein Weg dran vorbei.
Ja, ich glaube, die auch so aus Business-Sicht, die lukrativsten Deals und Geschäftsbeziehungen, die werden nicht in Konferenzräumen oder auf Ausschreibungen und Plattformen geschlossen, sondern die werden auf Golfplätzen, Cocktailpartys oder irgendwelche Dinge, wo man halt Leute trifft und sich Kindergeburtstagen, wie du sagst, geschlossen, ne? Weil die Leute sich in diesem Kontext, also du schaltest ja nicht hundertprozentig aus, dass du bist jetzt Privatmensch und dein Business ist jetzt komplett weg, sondern gerade als Freelancer trägt man das ja sowieso irgendwie immer mit sich rum. Und so geht's ja auch den Unternehmern, Entscheidern, Leuten einfach, die dich da in die Position bringen können für Aufträge.
Genau.
Ja, das ist sehr interessant. Ich finde, das kann man noch mal einmal kurz hervorheben für Hörer, die jetzt mit diesem Gedanken spielen. Diese Lage oder deine Geschichte zeigt, finde ich, sehr, sehr gut, dass trotz schwieriger Lage es gerade die hundertprozentig noch geht, erfolgreich in eine Selbstständigkeit zu starten. Du hast das nicht dem Zufall überlassen, dass es erfolgreich wird, würde ich sagen, oder erfolgreich anläuft. Nur so lange bist du ja noch nicht selbstständig, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus gerade. Du hast dich gut um die Vorbereitung gekümmert, hast einen Gründungszuschuss beantragt. Das ist viel wert. Selbst wenn es jetzt nicht gut angelaufen wäre, hättest du da zumindest erstmal ein bisschen mit überbrücken können. Hast sowohl die Plattform ausprobiert, auch wenn jetzt vielleicht gerade viele sagen, das ist gerade nicht so erfolgsgekrönt. Aber ich finde es immer gut, wenn Leute sich das auch selber anschauen und da jetzt einfach nicht blind nur Leuten zuhören und sagen, ja, weil der gesagt hat, das funktioniert gerade nicht, mache ich das jetzt nicht oder so. Du hast dich davon selbst überzeugt. Und dann hast du eben das Netzwerk und all deinen Bekannten und Freunden Bescheid gesagt. Und das war dann letztlich das, was jetzt zumindest kurzfristig zu Erfolg führt. Interessant ist sicherlich, wie du das langfristig dann noch aufbauen kannst, ne? Also das nächste Jahr, man sagt ja immer so, die ersten 2 Jahre sind dann so die interessanten, ob das sozusagen nachhaltig ist oder ob du dann dich nochmal aktiver vielleicht auch um Kunden kümmern musst. Aber wenn du sagst, du gehst auch auf Branchenevents und so, dann ist das ja auch was, worum du dich kümmerst, ne?
Ja, und gerade ist es tatsächlich schon so weit, dass ich mehr Kundenanfragen habe, als ich bewältigen könnte. Und ich hatte ja auch gerade das Ziel, mehr Zeit für Kinder und Familie und Haushalt zu haben, dass ich jetzt selber wieder sagen muss, okay, bremst dich. Man denkt jetzt natürlich so, man muss alles machen, alles annehmen. Ich habe jetzt auch im November wirklich, also 7 Tage die Woche, morgens, mittags, nachts gearbeitet, weil ich eben auch gedacht habe, das ist jetzt die stärkste Zeit. Vielleicht kommen danach irgendwie schwache Monate, weil ich auch immer wieder die Story höre, dass Freelancer sagen, es läuft super und dann plötzlich 8 Monate, 10 Monate, 0 Euro. Ich hoffe es nicht. Also ich bin jetzt zum Glück auch schon mal bis Ende Januar durchgebucht, habe die ersten Sachen schon für Februar. Also es ist jetzt erstmal für mehrere Monate schon auf jeden Fall Auftragsvolumen da. Aber ja, da muss man halt auch schnell wieder gucken, wenn man sagt, ich will wegen Überlastung oder wegen drohendem Burnout Freelancer werden, kann es natürlich schnell auch wieder genau das Gleiche sein in Grün, ne?
Ja, es zeigt, warum es so wichtig ist, dass man sich auch an sein Ursprungsmotiv, und deswegen frage ich auch jeden Gast hier danach, was ist eigentlich dein Motiv für die Selbstständigkeit? Weil zu oft passiert, dass man unterbewusst, weil man auf LinkedIn jeden Tag scrollt und sowas, einfach die Motive von anderen Leuten übernimmt, ne? Weil es wird ja immer jeden Tag vorgelebt, so Freelancertum, Einkommenssteigerung, das, Freiheit, was auch immer. Aber vielleicht sind es ja gar nicht deine Motive, die da so propagiert werden. Und man ist, glaube ich, schnell dabei, das so für sich zu übernehmen und zu sagen, ah, weißt du was, jetzt muss ich auch meine 10k hier im Monat reinbringen, weil sonst bin ich kein erfolgreicher Freelancer. Und jetzt muss ich dreimal im Jahr irgendwie im Ausland arbeiten, weil sonst lebe ich nicht den Lifestyle, den Freelancer eigentlich können und so. Und sich da vielleicht auch immer mal wieder dran zu erinnern, warum bin ich ja nicht Freelancer geworden? In deinem Fall flexibler und Zeit vor allem. Kann ja ganz schnell passieren, dass man jetzt merkt, ey, mich fragen hier jeden Tag Kunden an, ich will das jetzt richtig skalieren, ich mache da jetzt eine Agentur draus, ich leite die Anfragen an Dings weiter und so. Und eigentlich, Moment, du willst ja eigentlich einfach nur mehr Zeit haben und bessere Work-Life-Balance, und das wäre ja wahrscheinlich genau das Gegenteil davon.
Genau, und das Schöne ist aber ja eben, selbst wenn ich viel zu tun habe, und das ist der große Unterschied zur Festanstellung, ich kann trotzdem mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil ich eben frei über die Uhrzeit entscheiden kann. Also für mich war eben so ein Riesenproblem eben dieser eine lange Block, 8, 9, 10 Stunden noch mit Mittagspause drin. Das ist einfach mit kleinen Kindern sehr schwer. Und ich hatte eben oft das Problem so, ich habe die dann kaum gesehen. Also morgens kurz zur Kita und dann abends, wenn ich nach Hause kam, irgendwie noch mit Fahrzeit vom Büro, dann sind die quasi schon ins Bett. Und das wollte ich nicht mehr. Und das kann ich jetzt eben immer sagen. Selbst wenn ich gut gebucht bin, kann ich trotzdem mal sagen, jetzt, keine Ahnung, 2, 3 Stunden, 4 Stunden am Nachmittag arbeite ich nicht und arbeite dann eben spät abends oder auch gerne am Wochenende nochmal weiter. Aber ich habe eben nicht mehr diesen einen langen Block.
Ja, verstehe. Zum Schluss, wenn du sagtest, du hast 100 Folgen gehört, dann weißt du wahrscheinlich ungefähr, was dich noch für eine letzte Frage erwartet. Dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer?
Keine Angst haben, nicht auf die anderen hören, sich sehr gut vorbereiten und es einfach mal probieren. Mit einem Plan B in der Tasche, falls es nicht klappt.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich finde Plan B immer, du brauchst so, dein Plan B muss umfangreicher sein, je höher die Fallhöhe ist, so würde ich es, glaube ich, beschreiben. Wenn du nicht viel zu verlieren hast und es gerade auch für dich einfach vielleicht der Beginn deiner Karriere und sowas ist, dann kannst du dir so ein bisschen überlegen, was du machst, wenn es nicht klappt, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn du jetzt keinen ausgefeilten hast. In deinem Fall würde ich halt sagen, ne, mit Kindern, mit Eigentumswohnungen und so, da steht schon mehr auf dem Spiel, da ist es schon wichtiger, dass man einen guten Plan B hat.
Ja, aber das Gute ist, ich bin ja auch eben nicht alleine, das ist auch nochmal so ein Tipp, also wenn man wirklich der Alleinverdiener ist und alleine den Hauskredit bezahlen muss, das ist eben nochmal ein ganz anderes Risiko, als wenn man weiß, und das ist halt in meinem Fall so, den Kredit und Essen einkaufen, das können wir auch mit dem zweiten Gehalt von meinem Mann immer schaffen. Es ist halt, es hängt nicht alles an mir. Und das ist eben auch psychologisch total erleichternd, dass ich nicht daran denken muss, wenn ich nicht performe, dann verlieren wir hier alles.
Auf jeden Fall. Ich meine, dann könnte man sagen, dass dein Mann auch Teil deines Plan Bs ist, ne? Das
auf jeden Fall.
Wäre in dem Fall, wenn du dir so eine Excel-Tabelle oder so machst, könntest du den da auch mit reinschreiben. Und ja, so würde ich halt jedem Freelancer oder angehenden Freelancer raten, sich wirklich mal aufzuschreiben, was da eigentlich jeweils auf der jeweiligen Seite steht, damit man nicht sich solche Gedanken machen muss, wenn dann der Krisenmodus aktiviert ist, weil Spoiler, in solchen Momenten trifft man keine rationalen Entscheidungen und auch wahrscheinlich keine guten für die Zukunft.
Ja, genau.
Cornelius, ich danke dir für deine Zeit und auch die detaillierten Einblicke in deine Freelancer-Story. Ich hoffe, das geht für dich so weiter. Auch wirklich bei der aktuellen Lage und sowas. Ich glaube aber, dass du da mit dem geballten Wissen, was du aus 100 Folgen Freelancer-Podcast hast, auf einem guten Weg bist.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich werde weiterhören und hoffe, dass ich ein paar Leute inspirieren konnte, es auch zu probieren.
Bestimmt, bestimmt. Gerade weil dein Thema, weil du gerade in diesen Zeiten es gewagt hast und deine Selbstständigkeit nicht aus besseren wirtschaftlichen Zeiten stammt und du jetzt einfach sozusagen noch erfolgreich bist. Insofern glaube ich, dass es viele gibt, die in dieser Position sind, in der du vor ein paar Monaten noch warst und sich überlegen, jetzt gerade den Schritt zu machen. Und da ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr inspirierende Erfahrung oder Anekdote, die du erzählt hast. Wo finden denn Hörer dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen? Das ist noch wichtig.
Ja, Cornelius Kroll auf LinkedIn und digitalkampagne.de im Internet. Genau, aber am besten einfach Cornelius Kroll bei LinkedIn eingeben.
Okay, verlinke ich alles in den Shownotes, also klickt da gerne mal rein. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, könnt ihr das in unserer Facebook-Community tun. Die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Slack haben wir auch, ist aber tot, ehrlicherweise. Ich erwähne das hier jetzt einfach mal mit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.